Wie die Sache bei euch genau aussieht, weiß ich natürlich nicht. Bei mir hat Kaffee auf jeden Fall seinen festen Rahmen. Malen, ziehen lassen. Es dauert ein bisschen. Nachts um 2, wenn in Chicago Tip-Off ist, oder morgens um 5 für das schnelle Spiel vor der Arbeit, darf es aber natürlich gerne auch etwas schneller gehen. Zumal der Kleine ja jetzt nicht unbedingt von der schreienden Mühle wach werden muss. Kaffee braucht es trotzdem. Das wissen wahrscheinlich wenige so gut wie ihr und wir, die sich dummerweise keine Zeit oder mit Chicago, Boston oder San Francisco teilen. Je schneller und aufwandsärmer wir unsere Dosis Koffein bekommen, desto besser. Und dafür gibt's richtig Instant-Kaffee. Tatsächlich, aber nicht irgendein, sondern Black Coffee. Den haben wir tatsächlich eher zufällig vor unserem Campingurlaub im Juli entdeckt und dann auch eher aus praktischen Gründen eingepackt. Spülaufwand und Camping und so. Am Ende war ich aber tatsächlich irgendwie selten so positiv überrascht, weil Black Coffee schmeckt jetzt nicht nur für Instant-Coffee gut. Black Coffee ist so lecker, dass ich mir auch heute noch regelmäßig zu Hause eine Tasse aufgieße. Vor allem natürlich nachts, zumal die Jungs echt eine coole Idee verfolgen. Sie haben selbst ziemlich intensiv probiert und geforscht und geschaut, um so die Sorten zu finden. Mittlerweile gibt es 3, die für sie am besten schmecken. So bekommt ihr, so bekommen wir Specialty Coffee zum Aufgießen. Zudem arbeitet Black Coffee mit Kooperativen in den Anbaugebieten zusammen, die den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten, die zudem faire Löhne auszahlen. Und dann ist da natürlich noch der Kaffee selbst. Tatsächlich ist Instant-Kaffee nämlich die nachhaltigste Kaffeemethode, weil sie der Bohne am meisten entzieht und so am wenigsten Müll anfällt. Zudem hat Black Coffee für den sensationellen Geschmack ein einzigartiges Extraktionsverfahren entwickelt. Und aus all diesen Gründen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt zusammenarbeiten und wir ein kleines Angebot im Gepäck haben. Mit dem Code KORBJÄGER11 und KORBJÄGER mit Ä, nicht mit AE, mit Ä, bekommt ihr bei Black 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Der Mario Rosen wäre stolz. Geht einfach auf black.coffee, black, black.coffee und gebt beim Checkout KORBJÄGER11 ein. Bietet sich natürlich auch bestens als Weihnachtsgeschenk an. Zum Nachlesen haben wir alles nochmal in die Shownotes gepackt und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der neuen Folge. Neues gepflegten Körpersport. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. An einem Dienstag. Unfassbar, ne? Aber wir dachten halt irgendwie, Mittwoch ist schon sehr, sehr nah an der Trade-Deadline am Donnerstag. Und es ist ja auch schon ein bisschen was passiert. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese Woche Dienstag sprechen. Weil sicherlich bis Donnerstag, nach Donnerstag auch nochmal was passieren wird. Und dann kann es gut sein. Beziehungsweise unsere Quellen sind wahrscheinlich in dem Fall sicherer als die von Walsh und Shams zusammen, dass wir am Freitag nochmal sprechen. Aber deshalb sitzen wir wieder gegenüber, der auch und vor allem in Trade-Fragen jederzeit und immer unzensierte
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, Trade-Deadline dieses Jahr, es gibt diverse Themen, es gibt ein großes Thema und wie groß ist die Freude über die stündlichen Updates rund um James Harden und Ben Simmons, gerade bei dir?
Ich finde, also, es ist unterhaltsam. Ich habe mich vor ein paar Tagen, als es halt irgendwie gerade das erste Mal wieder aufkam, so mit von wegen, also als Shams getweetet hat, oh, jetzt sind sie offen für Gespräche, die Nets, also nachdem man das Thema ja vorher irgendwie schon kannte, habe ich mich so kurz dabei erwischt, irgendwie einfach bei dem Gedanken, wie schnelllebig dieser ganze Quatsch ist. Weil ich erinnere mich noch letztes Jahr, als die Nets halt für Harden getradet haben, wir beide haben ja auch drüber gesprochen und waren beide, sag ich mal, ein bisschen skeptisch, weniger wegen diesem Thema, es gibt aber nur einen Ball und es gibt 3 Spieler, sondern ein bisschen mehr, also so war das auf jeden Fall bei mir so, dass ich irgendwie dachte, okay, wenn Kevin Durant der Erwachsene im Raum ist, dann ist es vielleicht, also ist es vielleicht ein bisschen schwierig, also einfach so mit den Persönlichkeiten das so zusammenzubringen und da hatte da so ein bisschen meine Zweifel. Und es lief dann so ein bisschen, dann haben sie kaum mal zusammen gespielt, aber dann haben sie irgendwann zusammen gespielt, sahen aus wie das beste Team aller Zeiten, sahen ungefähr aus wie die Monsters in der ersten Playoff-Runde. Ja. Und dann war Kevin Durants Fuß zu groß, weshalb sie nicht in die Finals gekommen sind. Und trotzdem dachte ich, ja, okay, hätte ich nie dran zweifeln sollen. Wenn die zusammen spielen, dann das läuft dann schon alles. Und allgemein, so die kommen ja klar miteinander, also passt schon. Und dann ist jetzt diese Saison passiert, also mit dem ganzen Kram. Und jetzt sage ich halt wieder, vielleicht war es doch nicht falsch, da ein bisschen dran zu zweifeln. Und irgendwie zeigt es mir aber halt auch nur, wie ergebnisbasiert dieser ganze Quatsch immer ist. Weil wenn Durants Fuß nicht so groß ist, dann gewinnen sie vielleicht wahrscheinlich, keine Ahnung, möglicherweise den Titel. Und dann hat sich ja alles schon gelohnt. Also dann, weil da, das ist ja letztendlich das, worum es geht. Dann hat sich das ja alles schon gelohnt. Sie haben den Titel aber nicht gewonnen. Jetzt ist alles irgendwie komplettes Chaos. Der eine Vogel sinniert irgendwie darüber, dass das Universum ihm ja vielleicht irgendwann erlaubt, auch in Heimspielen dabei zu sein. Und dann Team Self-Awareness geht immer weiter. Und bei Harden weiß man es ja auch nicht. Also ich glaube zwar nicht, also um das vorwegzunehmen, dass wir in den nächsten 2 Tagen einen Trade von ihm sehen, aber ob er jetzt langfristig in Brooklyn bleibt, keine Ahnung. Also irgendwie ist es halt alles schon wieder komplett kompliziert. Und Durant, das ist noch der andere große Gedanke, der mir kam. Durant ist halt voll auf der LeBron-Trajektorie von wegen, hat mit einem Move die gesamte Basketballwelt gegen sich aufgebracht. Also beim einen war es die Decision, beim anderen war es der Wechsel nach Golden State. Und hat es danach dann geschafft, so zur teilweise bemitleidenswerten Figur zu werden. Das halt auch nicht unbedingt gerechtfertigt, ne? Aber so bei LeBron dann immer in den Finals, oh ja, scheiße, gegen die blöden, übermächtigen Warriors, ah, bitter. Bei Durant ist jetzt irgendwie, also es war ab von der Verletzung, ne? Aber über die letzten Jahre, ja, hat sich jetzt sein super Team zusammengebaut und schau mal, wie super das ist.
Es ist richtig gut. Ich meine, man muss natürlich
auch sagen, immer ist Kyrie Irving involviert. So, das war's. Jetzt darfst du.
Stimmt, Kyrie ist immer dabei. Aber dazu auch noch zu Kyrie, wenn Kyrie nicht auf dem Fuß von, ich weiß nicht mehr, wer es war, auf eines Bucks landet und
umkriegt. Ja, war es nicht Lopez' Fuß sogar?
Kann sogar sein, ja.
Bin aber nicht ganz sicher.
Dann reicht's vielleicht auch. Oder wenn James Hardens Hamstring nicht nachgibt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Einfach geile Situation. Und ich weiß irgendwie auch nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich hab vor ein paar Tagen noch auch natürlich aus Celtics-Fansicht von irgendwem Tweet gelesen. Ich habe vergessen von wem, aber deswegen so. Haben die Celtics jetzt doch wieder den Pierce Garnett-Trade gewonnen? Weil das ja über die letzten Jahre dann so von wegen, ah ja, das hat sich alles überhaupt nicht gelohnt. Das ist natürlich auch immer völliger Schwachsinn, war. Aber
es ist wichtig, dass wir den nochmal mit reinbringen.
Absolut. Also, das wollte ich mal gut, so die Schnelllebigkeit nicht zu vergessen.
Ja, das stimmt. Aber ja, das ganze Thema, ich meine, wir sprechen gleich wahrscheinlich nochmal ganz kurz drüber, über diese ganzen Entwicklungen der letzten Tage, rund um Simmons, Harden, die Nets und die Sixers. Tun wir nicht?
Doch. Ich habe gerade so einen Sound gehört. Hast du dich zufällig mit einer Hake irgendwie dahin gekratzt oder so? Oder war das Kabel irgendwo?
Es muss das Kabel
gewesen sein. Das hat so ein kratziges Geräusch gemacht.
Meine Hake, mit der ich mich normalerweise kratze, die liegt im Bad.
Ah, okay. Die gute Rückenhake.
Genau. Ja, in jedem Fall sprechen wir heute über Trades. Über solche, die schon stattgefunden haben. Norm Powell zu den Clippers. Robert Covington. Ja. Zu den Clippers. Und Caris LeVert zu den Cavs. Also es ist schon einiges passiert. Bevor wir einsteigen, aber natürlich der Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korbiger-podcast und Korbiger mit
AE.
Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und wir sprechen da ja immer von besonderen Maßnahmen beziehungsweise kleinen Dankeschöns. Die wir da versuchen, mittels neuer Formate, mittels einzigartiger oder Patreon-einzigartiger Formate irgendwie euch näher zu bringen. Und am Freitag haben wir da Neues getestet. Es hatte noch einen Working Title, der auch nur einmal funktioniert, aber wir haben es genannt, in dem Fall 50 Shades of Kate. Wir haben uns nämlich Kate Cunningham näher angeschaut. Ziel dieser ganzen Geschichte ist, dass wir uns einzelne Spieler, die interessant sind, die aber vielleicht bei Teams sind, denen man jetzt nicht so wahnsinnig oft zuschaut, die vielleicht auch innerhalb ihrer Teams nicht an allererster Stelle sind, dass wir uns solche Spieler genauer anschauen, uns ein bisschen anschauen, was können die, wie gefallen die uns so, was fällt uns so auf. Kate Cunningham war der Erste und wir werden dieses Format bei Patreon jetzt öfter hochladen. Das tut man ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zurück, spannen den Bogen, ja, keine Ahnung. Wir spannen den Bogen zurück zu den Herren Harden und Simmons.
50 Shades of James, ganz einfach.
Ja, stimmt, 50 Shades of James. Wahrscheinlich Daryl Morey's Lieblingslektüre, keine Ahnung, auf jeden Fall Daryl
Morey. Weißt du, er liest da nur oder ist Protagonist? Ich weiß es doch auch nicht.
Ich
habe es nicht gelesen, deswegen kann ich das überhaupt nicht beurteilen.
Ich weiß auch nicht, genau. Ich kenne es auch nur, also ich habe keine näheren Infos. Aber Daryl Morey will unbedingt James Harden haben. Es gibt ja, wie gesagt, er wollte ihn ja schon damals in Houston oder aus Houston holen. Jetzt immer noch und scheinbar spricht man oder spricht auch nicht Steve Nash hat jetzt gesagt, sie werden James Harden keinesfalls vor der Trade Deadline traden. Jetzt, was ich, alles, was, ich meine, du bist ja auch immer ganz gut, oder du, also zu interpretieren, was, woher News kommen und beziehungsweise Gerüchte in Anführungszeichen kommen oder Infos kommen. Und ich meine, so dieses ganze, ja, Harden ist unzufrieden in Brooklyn, es passt ihm irgendwie nicht so und dann wird hinterher wieder dementiert. Wie kommt denn sowas zustande? Also keine Ahnung. Also wie das, also wenn es gerade, wenn es so von Leuten kommt, die man ja normalerweise ja so als halbwegs verlässlich irgendwie ansieht.
Das ist sehr schwierig, das zu beurteilen, finde ich. Also gerade wegen der besonderen Situation, dass Harden keinen Agenten hat, also keinen, der ihn dauerhaft vertritt, sondern, also das ist halt irgendwie, ich hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, aber es gibt ja einige von den Superstars, die halt seit einigen Jahren sagen, okay, es geht bei mir ja sowieso nur um den Maximalvertrag, dafür brauche ich keinen Agenten, der das aushandelt. Also Harden hat das so gehandhabt, Joel Embiid zum Beispiel macht das auch. Ich weiß, also ich, bei Jaylen Brown war das, glaube ich, lange so. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Und bei dem war das ja nicht so, dass jeder Vertrag genau gleich ist. Er hat ja auch gerade gar keinen Maximalvertrag. Aber dass es da halt einige gibt, die das so handhaben. Und deswegen, da ist es dann schwerer zu sagen, okay, hier kann ich ziemlich sicher zuordnen, so, weil sein Agent ist auch bei Clutch, so wie das ja bei so der Achse Rich Paul, Ben Simmons, Shams Charania beispielsweise sind halt alle Clutch. So, mhm. Das heißt, auch der Bericht, der da letzte Woche kam, so von wegen, jetzt sind die Nets doch offen dafür, könnte man sich schon vorstellen, dass das vielleicht von da kam. Man könnte sich aber, also man kann sich natürlich auch alles mögliche andere vorstellen, weil es ist ja gerade bei der Informationslage, wie sie jetzt gerade ist, mit den Dementis und mit, ja, hier vor einem Monat haben sie mal gesprochen und da war aber nichts und überhaupt. Es ist ja relativ schwer da zu sehen, wer jetzt gerade akut davon profitiert. Also ich würde sagen, am ehesten profitieren die Sixers davon, wenn sie Zweifel säen, sage ich mal. Aber können natürlich auch andere Quellen sein. Es kann ja auch einfach sein, dass Harden wirklich, und ich meine, in der NBA sind ja alle Leute irgendwie miteinander vernetzt, dass er sich jetzt ein paar Mal gegenüber irgendwelchen Leuten beschwert hat und das dann durchgesickert ist. Aber also ich denke schon auch immer eher, dass das wahrscheinlich so ein bisschen kontrollierter gesteuert wird, was rauskommt und was nicht.
Ich finde es halt immer ganz interessant. Also gerade so in dem Kontext irgendwie, du hast ja vorhin schon gesagt, so, man holt sich jetzt, also die Nets haben sich da eine interessante Mischung irgendwie zusammengeholt und jetzt ein Jahr später, es läuft nicht ganz perfekt. Jetzt irgendwie hört man schon irgendwelche Gerüchte und fragt sich natürlich dann eben, wie gesagt, weil da Quellen ja doch öfter aus, oder weil, wie du sagst, viele Leute mit vielen Leuten sprechen. Und was ich mich halt frage, wenn wir jetzt mal von den ganzen Gerüchten irgendwie weggehen, und wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, so das Spielerische, wie es spielerisch passt. Und ich habe jetzt, glaube ich, die Tage habe ich die Basketball-Buds von The Athletic gehört und haben sie halt auch so ein bisschen gefragt, also wie smart ist es denn überhaupt, sich James Harden zu holen aus Sixers Sicht und ihm dann im Sommer diesen ganz, ganz dicken Vertrag zu geben? Und wie ist der Fit mit Embiid?
Ja, also bei dem Vertrag bin ich jetzt momentan auch so ein bisschen, weil die Sache natürlich so ist, dass man eigentlich ein Bild von James Harden hat und das aber in letzter Zeit nicht unbedingt regelmäßig zu sehen bekommen hat und es nicht so ganz klar ist, wie viel davon ist jetzt vielleicht dann doch wieder eher Bocklosigkeit. Gerade bei dem, was er defensiv in dieser Saison häufig veranstaltet hat, kann man denken, okay, der ist halt irgendwie so ein bisschen ausgecheckt. Also ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen die Kings gesehen hast, das war halt schon brutal. Also es war halt Harden aus der schlimmsten Rockets-Zeit oder sogar noch schlimmer. Er
hat 4 Punkte aufgelegt, oder?
Genau, er hatte auch 4 Punkte und war halt auch defensiv irgendwie komplett desinteressiert. Und man weiß halt im Moment nicht so ganz, ist es jetzt dieses Oberschenkel-Thema? Also ich glaube schon, dass ihn das immer noch beschäftigt, aber wie viel davon ist das? Das ist ja auch geil in diesem Bericht von Ramona Shelburne bei ESPN, war ja irgendwie das so formuliert, so, ja, die Nets glauben schon, dass das ihn beeinträchtigt, so, wo man auch denkt, okay, es ist ja auch euer Spieler, das sollte, also ihr müsst das ja eigentlich auch untersuchen können.
Aus erster Hand, so, naja.
Aber sagt halt irgendwie auch schon ein bisschen was darüber aus, wie wenig gefühlt Kontrolle dort vorliegt oder wie wenig Überblick dort vorliegt, wenn halt die Stars letztendlich diejenigen sind, die Ansagen machen, aber eigentlich, also mich hat die Formulierung einfach nur ziemlich gewundert. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, muss ich gestehen. Wo war ich gerade?
Ja, wie James Harden, ob Sinn ergäbe, James Harden zu holen, also aus Sixers Sicht. Also gut, Vertrag hast du gesagt, nicht so wahnsinnig gut, aber wenn du jetzt, also auch wenn du jetzt die unmittelbare Zukunft dir anschaust.
Ja, also was die unmittelbare Zukunft angeht, es ist, glaube ich, kein ganz natürlicher Fit, also einfach aus der Sicht, dass Harden, gerade was Bigs angeht, am liebsten ja immer mit Leuten gespielt hat, die halt hart abrollen, die Lob-Anspiele verwerten, die ihm irgendwie Platz verschaffen. Embiid kann ihm zwar Platz verschaffen, aber ein abrollender Center ist er nicht. Also das wäre auch völlig verschenkt bei dem, was er alles kann. Ja. Und das wäre halt einfach ein komplett anderer Spielertyp als alles, was er bisher hatte. Also ich meine, der einzige Post-Center, mit dem er jemals zusammengespielt hat, bisher war Dwight Howard. Und das war kein guter Post-Center. Also der ist ja überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Embiid offensiv kann. Und ich glaube aber, wenn wir jetzt nur auf die unmittelbare Zukunft gucken, das wäre natürlich trotzdem ein riesen Upgrade und würde halt einfach die Chance total erhöhen, in dieser Saison vielleicht Meister zu werden oder die Finals zu erreichen. Weil momentan kriegen sie ja von dem zweiten Star-Posten, den sie haben, überhaupt gar nichts. Und das wird sich in dieser Saison auch nicht ändern, weil Ben Simmons für die Sixers einfach nicht spielen wird. Also ich glaube, mittlerweile können wir da ziemlich sicher sein, dass das so ist. Und wenn du da Harden reinholst, der halt immer noch Punkte kreieren kann, der immer noch den Ball überragend verteilen kann, der zwar nicht mehr so explosiv zum Korb kommt, was ein bisschen besorgniserregend ist, das gebe ich schon zu, aber der ja trotzdem irgendwie auch doch relativ easy seine 25 Punkte pro Spiel auflegen kann, wenn er muss oder auch mehr, das würde halt einfach so das Potenzial des Teams sehr weit nach oben schieben. Und auch wenn ich nicht denke, die beiden sind wie füreinander gemacht offensiv, weil das sind sie, glaube ich, nicht unbedingt. Sie sind halt beide auch irgendwie so smart als Basketballspieler. Und also das würde ich vor allem über Harden sagen, dass der halt auf seine Art und Weise schon auch ein Genie ist. Ich meine, allein die Spiele gegen Milwaukee, wo er auf einem halben Bein gespielt hat und sich ja überhaupt nicht bewegen konnte, er hat es ja trotzdem irgendwie geschafft, noch was beizutragen. Mhm. Ne? Und das können, glaube ich, nicht viele, die so eingeschränkt sind. Und ich glaube, der würde schon auch das Potenzial sehen von jemandem wie Embiid, der momentan unfassbaren Basketball spielt, sich auch ein Stück weit tragen zu lassen. Weil das ist ja angeblich auch ein bisschen das, was Harden jetzt in Brooklyn auf den Sack geht, dass er halt gerade alles tragen muss. Wo ich dann auch denke, okay, und die ersten Saisonmonate hätte sich Kevin Durant da nicht noch ein bisschen mehr aufregen dürfen, dass er noch viel mehr tragen muss. Aber sei es drum, es ist halt nicht das, wie er sich vorgestellt hat in Brooklyn bisher. Das kann ich schon verstehen. Also auch, dass diese Geschichte mit Kyrie ihm tierisch auf den Sack geht, das kann ich auch gut verstehen.
Ist ja angeblich gar nicht der Grund, haben wir doch jetzt gehört.
Eigentlich ist das sicherlich auch überhaupt kein Problem. Das ist bestimmt cool, wenn du irgendwie denkst, ja, wir sind jetzt hier eine Big Three und dann in Wirklichkeit hast du im Moment ja relativ regelmäßig drei der vier besten Offensivspieler nicht. Also weil Joe Harris ja auch einfach noch die ganze Zeit ausfällt. Ich meine, KD wird jetzt demnächst zurückkommen und ich bin immer noch nicht in der Position, wo ich sage, wegen den Nets muss man traurig sein. Die haben zu wenig Potenzial oder die haben zu wenig gute Leute. Aber trotzdem, also dass Harden denkt, okay, ich habe jetzt hier eigentlich ja jahrelang in Houston ziemlich viel alleine machen müssen und hab da gar nicht mehr so viel Bock drauf. Und jetzt kommt er nach Brooklyn und muss aber im Moment dann halt doch ziemlich viel mehr alleine machen, als er eigentlich wollte. Dass da ein gewisser Frust entsteht, das kann ich schon verstehen. Und in Philly wäre das halt momentan nicht so. Er würde da neben Nikola Jokic und Giannis produktivsten Spieler der Liga halt zusammenspielen. Und ich glaube, wenn Harden, und so ein bisschen interpretiere ich das so, wenn Harden im Prinzip dazu bereit ist, eher die zweite Geige und halt mehr den Verteiler und Overseer sozusagen zu spielen, dann glaube ich schon, dass die das auch hinkriegen würden. Da mache ich mir eigentlich gar keine allzu großen Sorgen.
Ich glaube, das Ding ist halt einfach, nur weil man es noch nicht gesehen hat, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Also ich meine, mit einem Spieler wie Embiid zusammenzuspielen, mit dem Spielertypen ist selten und dann noch mit.
Ja, es gab den Spielertypen ja einfach noch nicht.
Eben. Also und deshalb ist es halt, genau, deswegen zu sagen, ja, Harden, natürlich, Harden-Capella war eine schöne Kombination und es kam Harden-Spiel in dieser oder während dieser Phase seiner Karriere extrem entgegen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht funktionieren kann, nur weil, also mit Embiid oder dass es dann irgendwie hakt, nur weil es irgendwie, weil wir es noch nicht gesehen haben. Keine Ahnung, natürlich kann es passieren auch, dass es nicht funktioniert, aber es ist halt, also nur. Also wir haben jetzt kein Anschauungsmaterial, dass er jetzt mit Hakeem damals nicht gut zusammengespielt hätte oder so. Nicht, dass Hakeem derselbe Spielertyp ist wie Embiid, aber so. Und ja, Embiid ist halt, ich habe es ja am Wochenende auch am Sonntag am eigenen Leib quasi erfahren, es ist halt schon echt brutal. Also diese Vielseitigkeit als Scorer ist halt unfassbar. Also dieses, ja. Also er hat schon auch halt einfach so ein bisschen so dieses Unaufhaltsame momentan. Wenn dann noch irgendwie, also zwischenzeitlich ist er noch sein Dreier gefangen in die Bus und dann kannst du halt irgendwie gar nichts mehr machen. Aber wie leichtfüßig er halt auch halt sein Eurostep auspackt oder wie, also, ja. Ne,
das finde ich halt so krass, weil er einfach dafür viel zu schwer ist und viel zu groß ja. für die Finesse und die Balance, die er dann teilweise einfach in seinen Aktionen ja. hat.
Also von daher, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Harden das halt sieht und sich denkt, ja klar, ich meine, das hat man in Brooklyn auch gedacht, es ist halt jetzt irgendwie, und wer weiß, vielleicht hätte es diese Kyrie-Sache nicht gegeben, hätte sich jetzt Durant nicht verletzt, oder auch Harris, also ich meine, es ist ja also schon ein Faktor,
ja.
sähe es vielleicht irgendwie anders aus. Ja, ich bin da schon, ich muss schon sagen, ja, es kommt ein bisschen, also es gibt halt für beide Argumentationslinien gibt's halt Futter sozusagen. Du kannst sagen, okay, Harden ist, also die Situation ist in Brooklyn, passt nicht, der Oberschenkel schmerzt, er ist noch nicht, oder was heißt Schmerz, bereitet ihm noch Probleme, er ist irgendwie noch nicht so wieder bei 100%, also irgendwie muss sein Spiel ein bisschen umstellen aufgrund der Regelumstellungen, so, deswegen, das wird schon wieder.
Oder und der Ranzen halt, spannt, nicht zu vergessen.
Der Ranzen spannt, weil, ja, keine Ahnung, er ist jetzt nicht dafür bekannt, zwingend komplett auf seinen Körper zu achten, er hat jetzt irgendwie die 30 geknackt, wie du auch schon sagst, er ist nicht mehr ganz so explosiv wie früher, sehen wir ihn schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sozusagen, oder wie lange hält das an, wie kann er spielen dann wie spielt er noch mit Mitte 30? Also ich meine, wie du sagst, er ist durchaus ein smarter Basketballer, also vielleicht kann er sein Spiel auch noch irgendwie umstellen, also das würde ich auch gar nicht und dann auf eine andere Seite.
Also, dass wir vielleicht ein bisschen anfangen müssen, diese klassischen Alterskurven, wie sie die Spieler haben, so ein bisschen zu verschieben oder zumindest zu überdenken. Also natürlich gehört da auch noch viel dazu. Also dass jemand wie LeBron oder Chris Paul, dass die in ihrem biblischen Alter immer noch so stark sind. Aber die medizinischen Möglichkeiten, die sind ja nun mal für die anderen Stars quasi gegeben. Und natürlich gehört dann auch noch irgendwie viel so Eigendisziplin dazu. Aber ist es jetzt, also ich weiß nicht, ob ich das ausschließen würde, dass Harden da vielleicht auch noch so ein bisschen drauf kommt, weil, also Chris Paul hat auch erst mit 35 oder so auf vegan umgestellt und verpasst stimmt, auf einmal keine Spiele mehr, nachdem er vorher eigentlich immer bekannt dafür war, dass er halt Ausfallzeiten hat und solche Sachen, ne? Ja. Und nicht, dass das jetzt irgendwie bei jedem so gelten muss, aber ich glaube, so diesen Punkt, okay, Harden, er ist jetzt 32, da davon auszugehen, der nächste Vertrag, der wird schlecht altern. Es kann sein, dass er schlecht altern wird. Ich hätte auch Bedenken, ihm jetzt 240 Millionen für 4 Jahre oder was auch immer zu zahlen, was die Mondsummen sind, die das da dann wären. Aber es geht ja irgendwie auch am allermeisten darum, so die nächsten wahrscheinlich 2 Jahre oder so zu maximieren, in denen du also hoffentlich auf Embiid zählen kannst und dann in der Zeit halt vielleicht nochmal 2 der 10 besten Spieler der Liga hast und mit denen halt einfach Meister werden kannst. So, darum geht's ja. Wenn dann Jahr 3, 4 nicht mehr so gut ist, dann ist es halt so. Aber es muss ja auch nicht so laufen. Vielleicht entdeckt er auch ein neues Workout oder eine neue Diät oder so, die ihn dann nochmal ein bisschen fitter hält. Er hat es bisher nicht unbedingt gezeigt, aber möglich ist es ja vielleicht.
Ja, und eben als Spieler, der auch halt, dessen Spiel, finde ich, schon auch viel über die Finesse kommt,
ja.
hast du vielleicht eher noch mal eine Möglichkeit, dich umzustellen oder dich den neuen körperlichen Gegebenheiten anzupassen, wie jetzt jemand, der halt sehr über die Athletik kommt. Ich habe zum Beispiel im Low Post am Freitag, wenn du das gehört hast, als Tim Bontemps, glaube ich, hat es gesagt, dass Harden quasi im Westbrook mit besserem Wurf ist, gerade für ihn.
Was? Das hat er gesagt.
Streich mal ganz kurz den Namen, weil ich will jetzt niemandem irgendwas im Mund legen, was er nicht gesagt hat. Aber es ist dieser Satz ist in diesem Low Post gefallen und Zach Lowe war auch leicht angefasst.
Ja, also das habe ich nicht gehört, aber das kann ich zu 0% verstehen. Vielleicht muss ich mir den Kontext davon noch anhören. Aber so
erstmal. Es ging so ein bisschen um die Effizienz, glaube ich, und was er halt irgendwie noch oder was er doch irgendwie zum Leistungsstand. Ich glaube, bei Harden ist halt echt so ein bisschen das Ding. Ja, dass man ihm halt jetzt auch so nachsagen kann, jetzt hat er gerade irgendwie keinen Bock, jetzt kommt dann so ein Spiel wie gegen die Kings raus, also was ist dann, wenn das nächste Mal, wenn du den jetzt holst und er hat, und das funktioniert auch nicht perfekt, wenn er dann wieder keinen Bock hat. Das ist halt, okay, kann ich verstehen. Jetzt vielleicht nochmal, um nochmal weiterzugehen, Simmons, was halt auch ein Punkt ist, ich bin ja eigentlich schon ein Fan von der Vorstellung Simmons bei den Nets, anscheinend wollen die Nets aber gerne auch noch zum Beispiel jetzt Seth Curry dazu haben oder sowas, muss aber ein bisschen gucken, ne? Interessante Frage ist aber natürlich halt, wenn du sagst, dass eventuell nicht überall oder dass Kyrie, es sei denn natürlich, das Universum greift ein, Kyrie keine Heimspiel machen kann in den Playoffs, dass du dann halt ein Team hast, Kevin Durant, Patty Mills und Ben Simmons. Und dann mal gucken, wer da noch so rumläuft. Könnte offensiv auch komplizierter werden, als vielleicht erhofft. Oder?
Schon. Aber ich meine, solange du die Auswärtsspiele gewinnst, sie werden ja in keiner Serie Heimvorteil haben. Das heißt, sie können immer ein Game 7 auswärts gewinnen und dann spazieren sie ja durch.
Meinst du, läuft das? Außer in Toronto.
Stimmt, stimmt. Toronto kann zum Stolperstein für alle werden.
Ja, ja, das stimmt. Aber wie siehst du es denn so? Also, Ben Simmons.
Also, ich glaube, für Simmons selbst ist es wahrscheinlich sportlich mit die beste Situation, die er irgendwo vorfinden könnte. Also, jetzt gesetzt den Fall, Kyrie macht zumindest die Hälfte der Spiele oder so und Durant meldet sich demnächst zurück, weil eigentlich haben sie ja durchaus Shooting. Es sind zwar nicht so viele Spieler, die das Shooting bringen, aber die, die es bringen, sind dafür halt exzellent. Und ich glaube, sein Skillset passt da schon ganz gut rein. Also seine Athletik, seine Defense sowieso, aber auch der Transition-Faktor. Er kann da vielen Leuten offene Würfe verschaffen. Er wird Platz haben. Sie spielen nicht immer mit einem klassischen Big. Also ich meine, man hatte das ja in dieser Saison auch schon öfter mal gesehen, dass eigentlich Durant quasi de facto der Fünfer war auf dem Court. Das wäre dann jetzt halt vielleicht Simmons, dann ist das auch nicht so schlimm, wenn der am Dunker-Spot rumhängt. Ja. So, das, ja. Da kann man ihn, glaube ich, offensiv ganz gut unterbringen. Es ist halt, also ich verstehe es aber auch, dass die Nets sagen, gebt uns Curry auch noch. Also einfach, weil Simmons nicht so ein guter Spieler ist wie Harden. Aber diese Geschichte mit dem auslaufenden Vertrag von Harden, das böse Blut, was zwischen den Organisationen so ein bisschen, das macht es natürlich noch viel komplizierter und sorgt auch dafür, dass ich jetzt nicht damit rechne, dass es den Deal geben wird. Aber es hat natürlich, also irgendwo kommt es natürlich her, dass wir da jetzt so viel drüber sprechen.
Ja, ich meine, stimmt, vielleicht erreicht man irgendwann auch den Punkt, an dem man sagt, also euch, wir geben ihn euch einfach nicht. Also wir haben keine Lust, da jetzt irgendwie groß weiterzuhelfen.
Ja. Aber du hattest es ja vorhin von der Frage auch ein bisschen so formuliert, ob die Sixers nicht vielleicht halt mit Simmons gucken sollten, dass sie dafür wen anders bekommen, der irgendwie besser zu Embiid passt. Hast du da einen bestimmten Spieler im Sinn gehabt?
Nee, ich meine, wenn wir quasi von Morris Wunsch ausgehen, einen großen Namen zu bekommen, dann hast du ja nicht so wahnsinnig viele, die verfügbar sind. Also Bradley Beal wäre vielleicht schon einer, der da irgendwie ganz gut reinpassen könnte. Oder haben wir schon oft gedacht?
Ich meine, auch den gleichen privaten Trainer wie Joel Embiid, Drew Hanlon.
So. Das ist so, ja, dann siehst du, dann ist eigentlich schon mal die Wiesen.
Ja, absolut. Und Jason Tatum können sie dann auch für einen Minimalvertrag dazu holen. Der ist nämlich auch bei denen und dann.
Genau. Ja, der kann ja nicht passen.
Fertig ist die. Der
will auch nicht. Der will auch nicht passen.
Macht niemanden besser. Nee, beste Defense der Liga.
Ja. Schlechteste Defense der Liga. Ja. Wie war's sein? Was wollte ich sagen? Genau. Beal hat sich anscheinend auch mit den Wizards unterhalten, so über die Zukunft, wie sie weiter vorgehen wollen. Sein Vertrag läuft aus. Vielleicht tut sich da was. Also Beal wäre natürlich schon interessant. Momentan am Handgelenk verletzt. Und ich meine, die Saison verläuft jetzt auch nicht riesig. Oder dann können wir vielleicht auch schon langsam Richtung des ersten größeren Trades gehen. Oder halt doch Lillard. Der jetzt halt, man weiß natürlich nicht, wann Lillard dieses Jahr spielt. Also er war ja jetzt in der Halle wohl, aber da hat dann, ich weiß gar nicht, ob es Billups war, auf jeden Fall direkt gesagt, nein, also jetzt nicht unmittelbar vor dem Comeback, sondern halt, er fängt ja so langsam mal an, so ein bisschen zu werfen und zu gucken. Aber
ich weiß irgendwie nicht, was an Lillard reizvoller ist als an Harden. Oder was, also weil die Nachteile, die du bei Harden hast, oder die Bedenken, die man bei Harden haben könnte, die hast du doch bei Lillard auch alle, oder nicht?
Du hast halt bei Lillard nur den, aber ich habe keinen Bockfaktor wahrscheinlich nicht.
Das stimmt, aber defensiv hat das noch nie einen Unterschied gemacht. Also selbst wenn er Bock hatte, war er da auch nicht besser, meine ich.
Ja.
Und er ist kleiner.
Das stimmt.
Und sein super duper Schnupper Max ist ja schon unterschrieben. Also.
Ja, eben. Da musst du da aber keine Gedanken machen, ob du ihn jetzt noch rausgibst oder nicht. Dann wurde
dir die Entscheidung gegeben. Und der ist nicht mehr verletzt. Er hat sich ja den, also ich meine, ich kenne natürlich die Insights nicht, wie sein Abdomen aussieht so genau, aber da die sich da ja auch relativ bedeckt halten und es sogar sein kann, dass er die gesamte Saison aussetzt, die restliche, Jedenfalls, wenn er in Portland bleibt, wo man ja auch von eigentlich wahrscheinlich von ausgehen muss, dann ist es ja wahrscheinlich schon eine etwas größere Nummer.
Aber da, das ist doch genau das Ding, dass wir halt nicht, also da, ob wir dann irgendwann, sollte er in Portland bleiben, dann zwischen, okay, wir fahren, also es geht noch nicht, wir fahren die sichere Nummer oder wir sind jetzt nicht so wahnsinnig traurig drum, beziehungsweise wir ziehen dich so langsam so ein bisschen aus dem Verkehr, damit wir bloß nicht mehr Spiele gewinnen, als wir gewinnen wollen, zwecks Draft. Also ich meine, ihr Pick bleibt ja wahrscheinlich tatsächlich bei Ihnen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht nach dem Draft, nach dem
Trade. Wie ist der nochmal?
Lottery.
Lottery Protected, okay.
Ja, also das...
Den werden Sie behalten.
Sollten Sie hinkriegen. Ein bisschen schade, weil ich war mir... Also es war ja im Zuge des Markkanen-Trades, haben die Bulls ja den Pick bekommen und ich war mir eigentlich... Also bei einem Team, das die letzten Jahre, wie gesagt, oft überperformt oder aufgrund von Umständen mal irgendwie in den Conference Finals gestanden, aber mit Lillard, McCollum, Nurkic und so, also der Rahmen stimmte, dass zumindest mal das Play-In oder die Playoffs halt irgendwie drin waren. Jetzt wahrscheinlich Lottery, aber ja, bei Lillard, also ich meine, die Frage ist halt jetzt, und deswegen halt der Übergang zu dem Norman Powell Trade, also was planen die Blazers? Also sie haben ja Powell abgegeben, plus Covington, haben dafür bekommen Justice Winslow, Eric Bledsoe, Keon Johnson und einen 2025er Second Rounder der Pistons, aber also den hatten die Clippers. Und also ich finde es halt so interessant, weil die Leute sagen halt, es bleiben halt so die Gerüchte, dass sie auch McCollum abgeben wollen, Nurkic oder keine Ahnung, dass sie da offen sind und dass das jetzt halt so ein bisschen so der Tenor ist, sie wollen um Lillard rum aufbauen. Und mit Anthony Simons verlängern natürlich auch. Aber also was sagt denn Damian Lillard dazu? Also, weil wenn ich irgendwie aufbauen will, dann muss ich doch so ein bisschen was zurückkriegen, oder? Also klar kann sein, dass sie gut draften. Aber ich habe jetzt auch irgendwie kürzlich erst gelesen, dass der Draft jetzt als nicht so wahnsinnig tief und nicht so wahnsinnig gut gilt. Das heißt, du musst schon sehr, sehr hoch draften. Und sie haben halt Spieler zurückbekommen. Gut, Keon Johnson als Rookie, da weiß man es vielleicht noch nicht genau. Eric Bledsoe, klar, es ist nett, mal jemanden zu haben, der verteidigen kann. Justice Winslow, die Idee Justice Winslow passt
bestimmt auch. Bledsoe behalten sie ja wahrscheinlich gar nicht, oder?
Ja, nee. Ja, eben genau, ist ja nicht ganz garantiert. Dann die Idee Justice Winslow ist sicherlich gut, aber Justice Winslow haben wir halt so spielen sehen, dass er da irgendwie den Blazers das bringen kann, eigentlich seit Miami-Tagen nicht mehr. Das heißt, ich meine, was bringt dir denn so ein Trade hinten raus, dann wenn du sagst, wir wollen um Lillard umbauen? Oder was, wie bringt dich der Trade in eine Richtung, zu der Lillard sagt, ja, da gehe ich mit? Also frage ich mich nur, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber...
Ich glaube nicht, dass sie das gemacht hätten, wenn Lillard nicht vorher signalisiert hätte, okay, mach das mal. Also, weil es ist ja schon relativ eindeutig eine Richtung, die da eingeschlagen wird. Und bisher war ja zumindest alles, was der Interims-GM Joe Cronin nach außen gesagt hat und auch was so berichtet wurde, dass halt das genau der Plan ist. Also, dass sie halt das Team irgendwie neu aufbauen wollen um Lillard und dass sie es dabei auch ein bisschen verjüngen wollen. Und ich nehme schon an, dass sie sich da miteinander abgesprochen haben. Also es würde mich schockieren, wenn dieser Deal Lillard schockiert hätte, sagen wir mal so. Was es erstmal in der Zwischenzeit für sie bringt, ist ja, sie kommen unter die Luxussteuer. Sie kommen, also sie hatten ja einen total teuren Kader mit einem nicht besonders guten Team. Sie haben immer noch einen ziemlich teuren Kader, aber es ist weniger schlimm und es kann ja auch noch was kommen. Und sie haben auch für nächste Saison schon so viel reduziert, also weil halt der Vertrag von Bledsoe nicht garantiert ist und so, dass man Simons halt re-signen kann, ohne dafür irgendwie über, also in den Luxussteuerbereich zu gehen. Und ich glaube, das ist der Organisation schon sehr wichtig gewesen, zumal da ja auch die Ownership-Situation nicht unbedingt stabil langfristig geklärt ist, also weil das ja die Witwe von früheren Paul Allen immer noch macht und immer nicht so ganz klar ist, will sie das eigentlich noch lange machen oder verkauft sie irgendwann. Und da dann, dass man da dann nicht sagt, okay, wir sind wahrscheinlich nicht mal oder sind nicht zwingend ein Playoff-Team und zahlen dafür aber Luxussteuer, das kann ich schon verstehen. Und trotzdem, aber im Endeffekt komme ich dann auch an den Punkt, dass ich sage, gut, aber trotzdem habt ihr ja hier zwei eigentlich recht wertvolle Spieler abgegeben und dafür richtig wenig zurückbekommen. Also ja. Du hast es gesagt, Keon Johnson, das ist noch so ein bisschen eine Wildcard. Also das ist ja schon jemand, der vor allem physisch irgendwie gewisse Voraussetzungen mitbringt und auch an der Highschool schon mal als großes Talent gab, aber der halt bisher weder am College noch irgendwie bei den Clippers sich halt wirklich dauerhaft durchsetzen konnte. Also bei den Clippers wurde er von einem Zweitrunden-Pick Brandon Boston halt in der Rotation sozusagen überholt, weil der einfach schon ein bisschen weiter war. Und das ist eigentlich ja so der Spieler mit Potenzial, den sie zurückbekommen. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass man gerade für Powell, selbst wenn das ein langfristiger Vertrag ist, schon vielleicht auch einen Erstrunden-Pick zurückbekommt. Und das haben sie halt nicht. Sie haben jetzt einen aus dem letzten Draft bekommen, der bisher irgendwie Probleme hat, und einen 2025er Zweitrunden-Pick, der kann natürlich gut werden, aber weiß ja nicht. Das ist erstmal schon wenig. Mich wundert es auch, dass da nicht andere Teams sich gemeldet haben. Also beispielsweise, wir reden ja gleich auch noch über die Cavs, ja, mit LeVert. Weil die haben im Prinzip ja mehr abgegeben für LeVert, als die Clippers für Powell abgeben mussten. Und ich weiß nicht, ob das unbedingt so gerechtfertigt ist, sagen wir es mal so.
Ich finde es halt insofern krass. Also ich meine, ich kann dieses Luxussteuerargument, kann ich, so wie du es darlegst, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich meine, also ja, Powell, der Fit war halt irgendwie schon so natürlich dann so ein bisschen kompliziert, einfach weil du halt drei kleine, also eigentlich undersized Spieler hattest, so ein bisschen. Und dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn du jetzt Powell halt im Vakuum betrachtest, irgendwie 46% aus dem Feld, 41% von draußen, 80% Freiwürfe, 18,7 Punkte, kann mindestens solide verteidigen. Also für so einen Spieler, denke ich mir, müsste es doch irgendwie, muss natürlich immer vorsichtig sein mit ich denke mir, da müsste es doch einen Markt geben. Also sagen wir mal so, wenn ein besseres Angebot auf dem Tisch gelegen wäre, hätten sie sicher nicht gesagt, dann kommen wir neben das, weil, weiß ich nicht, wir wollen, dass Steve Ballmer seinem Nebensitzer in die Eier haut vor lauter Freude. So, ne? Also das ist ja, also von daher, vielleicht war es nicht da. Dann ist halt die Frage, aber warum, also muss ich es dann machen oder habe ich dann irgendwie noch ein bisschen Geduld? Weil ich meine, irgendwie, auch wenn man sich Gary Trent Jr. jetzt anschaut im Prinzip, jetzt haben sie ja, wie der momentan drauf ist in Toronto, den haben sie ja für Powell abgegeben letztes Jahr.
Und sie haben Powell erst im Sommer, also halt einen 5-Jahres-Vertrag gegeben.
Ne? Ja, also, genau. Und 18 Millionen, glaube ich, kriegt er im Jahr. Das ist jetzt ja auch, also ich meine, es ist nicht wenig, aber es ist halt irgendwie in der heutigen Liga gefühlt irgendwie okay. Also deswegen, ich hätte auch gedacht, dass halt irgendwie mehr zurückkommt. Wie gesagt, man weiß es immer nicht. Also beziehungsweise man kann auch davon ausgehen, dass Stand jetzt halt nicht mehr da war. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin gespannt, wie sich die nächsten Tage halt noch entwickeln in Portland. Ja. Also was dann da noch kommt, was mit McCollum passiert, Nurkic, was auch immer.
Der Zeitfaktor ist auch, finde ich, ziemlich entscheidend, weil ich denke mir auch, man hätte doch vielleicht weiter den Markt sondieren können und wenigstens bis Donnerstag abwarten, ob man nicht ein besseres Gegenangebot bekommt. Also ob man nicht zumindest einen, also es ist kein richtig gutes Asset dafür zurückgekommen. Es sind so ein paar, vielleicht wird mal irgendwann vielleicht ein bisschen was draus, vielleicht aber auch nicht. So dass das Wertvollste, was sie bisher zurückbekommen, ist, dass sie unter die Luxussteuer kommen. Und also das ist für Organisationen bestimmt wertvoll, aber so für aus Teamperspektive nicht. Und vielleicht hätte man das auch anders hinkriegen können und hätte dafür aber wenigstens noch einen Erstrundenpick oder wenigstens einen Spieler, also einen jungen Spieler, der schon ein bisschen weiter ist. Also vielleicht sind die ganz vernarrt in Keon Johnson, aber also vielleicht auch nicht.
Genau, vielleicht wissen wir aber auch nicht genau, ja, was, ne, in 2 Jahren reden wir.
Ja, ich meine, sie haben es ja jetzt zum Beispiel mit Nassir Little auch geschafft, den ganz gut ranzuführen, seitdem er gedraftet wurde, und vielleicht hofft man da einfach, dass man das mit dem auch hinkommt. Also, es kann ja auch klappen, aber ich hätte schon auch gedacht, wenn man eigentlich zwei, und auch Covington würde ich dazu zählen, auch wenn das ein auslaufender Vertrag war, aber das ist ja schon jemand, der eine richtig wertvolle Sache richtig gut kann, zwar Help Defense und also halt der eine gute Länge mitbringt und so. Das ist ja auch, also gerade positionell jemand, der auch bei den ganzen Playoff-Teams brauchbar gewesen wäre. Dass man da nicht, ich weiß nicht, vielleicht hätte man einfach noch 2 Tage warten können, vielleicht wäre da noch was Besseres reingekommen, vielleicht auch nicht, aber dann hätte man den Deal halt auch vielleicht am Donnerstag machen können.
Ja, genau, stimmt. Also man kann sich zumindest vorstellen, dass der Deal so nicht weggegangen wäre, einfach weil er gefühlt hat, für die Clippers auch schon sehr, sehr gut ist. Also ich meine, du hast gesagt, Covington läuft zwar aus, und wir haben jetzt letzte Woche darüber gesprochen, als die News zu Paul George kam, dass er erst in 3 Wochen wieder untersucht wird mit seinem Ellbogen, dass wir jetzt beide nicht überrascht wären, wenn weder Kawhi noch George dieses Jahr nochmal spielen würden, was doch irgendwie Sinn ergibt, dass man sagt, man bündelt alles für nächstes Jahr. Das heißt, Covington passt da vielleicht nicht in die Timeline, aber man weiß ja natürlich, also Es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass man ihn verlängert. Aber
ja, sie haben seine Bird Rights. Das ist ja das Geile, ja. Weil sie hätten ihn im Sommer nicht unter Vertrag nehmen können.
Ja.
Aber als den eigenen Spieler, von dem sie die Bird Rights haben, können sie das.
Ja.
Und dadurch ist das, also würde ich schon sagen, dass der da auch durchaus reinpassen kann. Weil
ja, stimmt, dann passt er rein.
Die spielen
ja,
das war gerne
bewusst Small mit den Bird Rights. Ja, ja, ja. Dann, ja. Ja, eben, genau. Dann ergibt es ja umso mehr Sinn. Und halt mit Paul hast du halt einen, der zu den Clippers auch eigentlich ziemlich gut passt, oder? Offball.
Finde ich Scoring auch.
Also, braucht den Ball nicht in der Hand.
Er ist ein guter Shooter. Und also Paul ist, finde ich, immer so ein bisschen überbelastet, wenn man ihm zu viel den Ball in die Hand gibt. Und wenn man irgendwie sagt, so, du musst jetzt irgendwie unser erster Creator sein oder so. Aber wenn die Clippers ihr volles Team haben, und ich kann mir auch immer noch vorstellen, dass sie weiterhin gucken werden, ob sie noch einen Point Guard dazu holen, dann muss er das ja nicht. Sondern dann ist er eher jemand, der halt mit seinem Wurf hilft und der halt der Closeouts attackieren kann, wenn woanders ausgeholfen wird, der halt schnell ist, der eine gewisse Dynamik mitbringt und so. Und also dann würde ich auch sagen, der passt da total gut rein. Und Covington, wie gesagt, unter Vorbehalt, aber ich glaube auch, dass der da nicht schlecht aufgehoben ist. Und bei Paul, das ist halt, wenn du denkst, der ist dein bester Spieler oder so, brauchst du nicht unbedingt so ein Langzeit-Commitment zu ihm machen, aber für das, was die Clippers von ihm brauchen, wenn sie mal ihr ganzes Team haben, ist er, glaube ich, halt ziemlich perfekt geeignet und in der Hinsicht wahrscheinlich auch besser als viele der anderen sekundären Optionen, die sie da noch so haben.
Und eben langfristig unter Vertrag. Das heißt, du weißt, du kannst planen im Prinzip.
Genau.
Also klar, kann immer was dazwischen kommen, aber so grundsätzlich, du musst jetzt nicht im Sommer irgendwie schon noch so einen Vertrag verlängerst oder nächstes Jahr dann oder so.
Ja, und wo wir über Luxussteuer gesprochen haben, die ist halt bei den Clippers scheißegal, weil Steve Ballmer sagt, ne, ich kaufe mir das Recht, meinen Mitarbeitern an die Eier zu fassen und ich zahle dafür so viel Geld, wie es halt sein muss.
Ja.
Ich trinke 48 Tassen Espresso pro Minute, damit ich so richtig schön hyper bin.
Ja.
Und genau das ist mein Ding. Und da kannst du halt sehen, es gibt Franchises, die sehr unterschiedlich geführt werden. Das kannst du an dem Deal halt wunderbar erkennen.
Absolut, absolut. Die Zielsetzungen gingen auf jeden Fall in unterschiedliche Richtungen. Also, ja, ich bin mal gespannt, wie es bei den Clippers dann ausschauen wird. Blazers, wie gesagt, müssen wir abwarten. Aber ja, das ist halt genau das Ding, weil ich mir halt auch also auch Lillard, ja, keine Ahnung, sie werden den Trade nicht in einem Vakuum gemacht haben, sondern da denke ich mal, liegt schon eine größere Strategie zugrunde, ob die jetzt hinterher aufgeht oder nicht, ob die jetzt gut ist oder nicht, es steht auf einem anderen Blatt, aber es ist jetzt nicht so, okay, wir traden jetzt mal die beiden und dann schauen wir auch mal weiter. So läuft es ja im Normalfall nicht, von daher einfach mal abwarten. Jetzt fürs Erste sieht es ein bisschen komisch aus für mich, aber ich bin gespannt. Dann hatten wir noch einen Trade. Caris LeVert, die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Caris LeVert, jetzt ein Cleveland Cavalier. Die Pacers haben Ricky Rubio abgegeben. Nee, haben ihn geholt, weil die Pacers haben ja Caris LeVert abgegeben. Sowas nämlich. Haben Ricky Rubio bekommen, dessen Vertrag ausläuft, der sich auch leider das Kreuzband gerissen hat. Bekommen dafür den jetzt nächsten First-Rounder, also 2022 First-Rounder der Cavs, noch einen Second-Rounder über die Rockets und einen 27er Second-Rounder über die Jazz. Und du hast ja schon so ein bisschen durchklingen lassen, ob Norm Powell, also dass es da ja auch noch ein anderes Team gab, das den anderen Spieler geholt hat und vielleicht sie auch an Norm Powell hätte interessiert sein können. Weil im Endeffekt ja schon recht viel drüber geredet wird, wie Caris LeVert jetzt da reinpasst, weil auch Caris LeVert, glaube ich, jetzt gerade durch die letzte Zeit jetzt in Indiana, ja, weil vielleicht auch da so seine Schwächen so ein bisschen stärker akzentuiert wurden. Wie siehst du denn Caris LeVert jetzt mal grundsätzlich so als spielerischen Fit bei den Cavs und auch mit Blick darauf, was ihnen halt auch gefehlt hat?
Also kurzfristig ist er auf jeden Fall eine große Hilfe, denke ich mal. Wir haben ja auch in der Bandwagon-Folge darüber gesprochen, dass das eigentlich ziemlich offensichtlich war, was den Cavs halt noch gefehlt hat, die ja ein sehr gutes Team sind, die aber offensiv halt sehr, sehr abhängig waren von dem, was Darius Garland macht und der sehr wenig Ballhandling-Unterstützung hatte. Also sie haben ja Rondo als Notnagel bekommen und davor aber halt Rubio und Sexton verloren und sonst sind da halt einfach nicht so viele Optionen. Sie haben zwar gute Passer auf den großen Positionen, aber mit Ausnahme von Garland halt fast niemanden, der wirklich mit Ball in der Hand irgendwie groß was kreieren kann und irgendwie so ein bisschen die Defense auch mal so, also da reinschneiden kann sozusagen. Und das kann LeVert, also das kann er mehr als alle Leute, die sie da sonst zur Verfügung haben. Er ist, glaube ich, in der Top 10 in der NBA bei Punkten nach Drives und so. Es ist wirklich relativ schwer, ihn davon abzuhalten, Richtung Korb zu kommen, weil er ein gutes Ballhandling kann und so. Deswegen erstmal füllt er da schon eine Lücke im Team. Und trotzdem bin ich halt nicht sicher, ob er langfristig so die beste Ergänzung für das ist, was sie haben. Einfach weil er bei allem Talent, das er hat, und das hat er meiner Meinung nach unbestritten, hat er es halt noch nie wirklich geschafft, irgendwo sich so richtig dauerhaft eine gute und dann auch noch einigermaßen effiziente Rolle irgendwie zu erspielen. Also jetzt mal abgesehen von Verletzungsthemen und auch seinem Krebsschock, den er letztes Jahr hatte, der ihn ja auch eine ganze Weile rausgenommen hat, ist es halt, er neigt halt irgendwie schon ein bisschen dazu, die Offense zu sehr an sich zu reißen. Also das hat er jetzt in Indiana gemacht und dort, also kam er wohl auch mit Rick Carlisle überhaupt nicht gut klar. So ist er der 500. Spieler, der, glaube ich, nicht so gut mit Rick Carlisle klargekommen ist. Aber es war halt vorher in Brooklyn auch teilweise schon immer mal diese Tendenz, dass er halt so ein bisschen aus der Offense ausgebrochen ist, vor sich hingedribbelt hat und dann schwierige Würfe aus der Mitteldistanz genommen hat und so. Also da war er schon immer relativ begeistert davon, diese Würfe zu nehmen und halt nicht super effektiv dabei. Es ist halt so ein bisschen die Frage, inwieweit er vielleicht auch davon profitiert, wenn er bei den Cavs in ein eigentlich ja sehr gut laufendes Team reinkommt und da ihm von Anfang an einigermaßen klar verklickert wird, was sie sich von ihm erhoffen und was seine Rolle sein soll, weil dann kann das schon gut funktionieren, aber muss halt auch nicht zwingend. Und auch hier ist es ja wieder die Situation, der will dann im Sommer einen neuen Vertrag haben. Sie haben auch schon das Thema mit Colin Sexton. Sie werden sich höchstens.
Den Sommer schon.
Ja, also er ist Extension eligible. Er hat danach noch ein weiteres Jahr, aber.
Ja, genau.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das so die Situation. Es gibt ja auch schon
Sexton. Ja, 23 läuft aus auf jeden Fall.
Sie werden nicht alle drei relativ kleine Guards dann behalten, also kann ich mir jedenfalls relativ schwer vorstellen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die beste Lösung, sich langfristig für ihn zu entscheiden? Passt er da so gut rein? Aber sie haben natürlich die Möglichkeit, sich das jetzt ein bisschen anzugucken. Und grundsätzlich, dass sie einen Spieler wie ihn versucht haben zu holen, das kann ich schon verstehen. Ich denke mir halt nur, da sie relativ viel Draftkapital auch abgegeben haben, also hier ging ja wirklich was weg, auch der Zweitrunden-Pick aus Houston, das wird ja ein guter sein, der wird wahrscheinlich irgendwie zumindest Top 35 sein und damit sowas ähnliches fast wie ein später Erstrunden-Pick. Das ist halt schon viel und ich dachte mir nur, bei Powell hast du eine klare Vertragssituation, der ist zwar weniger effektiv mit Ball in der Hand, aber dafür ein besserer Schütze, da hast du halt irgendwie schon ein bisschen mehr Klarheit. Vielleicht wäre das deswegen besser gewesen, den zu holen. Aber auch das, wie du schon gesagt hast, funktioniert immer nicht im Vakuum. Und vielleicht lag das für sie auch in der Form nicht auf dem Tisch. Vielleicht funktioniert es auch super. Ich bin mir nur bei LeVert immer nicht sicher, weil man hat so Spiele bei dem, wo man denkt, eigentlich kann der ja alles. Also eigentlich hat der ja alle Fähigkeiten. Der kann auch passen, wenn er will. Aber es war halt bisher einfach noch nie so, dass er das dann wirklich über eine Saison konstant gute Leistungen abrufen konnte in einem guten Team. Ja.
Ich meine, man könnte vielleicht argumentieren und man könnte sich vielleicht, wenn man die positive Seite oder versucht halt, ja, noch mehr Gründe für LeVert zu finden, zu sagen, dass er halt während dieser Netzphase so ein bisschen auf dem Weg war, sich in einem Team eine effektive Rolle und eine klare Rolle zu erspielen. Dann kamen natürlich immer wieder Verletzungen einerseits und andererseits kamen dann eben Durant und Kyrie. Und dann war es ja irgendwie, ja, war alles anders in Brooklyn. Dann kam der Trade, dann kam die Krebserkrankung. Und dann kam eben jetzt Indiana und in Indiana ist ja die Situation dieses Jahr auch nicht optimal. Ne? Also ich meine, einerseits die Verletzungen, andererseits sollen alle weg oder die Hälfte soll weg und von daher ist es für ihn sicherlich auch nicht ganz einfach und wie du sagst, also in Cleveland kommt er da irgendwie in ein klareres Korsett und in eine klare Struktur irgendwie rein. Das könnte vielleicht schon helfen, zumal, also ich finde schon, dass das ein Argument ist, was du gesagt hast, dass Powell vielleicht Offball besser funktioniert, weil also klar, ich meine, ein guter Schütze schadet den Cavs sicherlich auch nicht, der das Feld breit machen kann. Und dann ist halt die Frage, okay, worauf setzt du? Aber ich meine, das Ding, was halt wirklich, hast du ja auch gesagt, John, was halt wirklich fehlt, ist halt Creation sozusagen mit Ball in der Hand, dass das nicht alles immer an Garland hängt. Und da, vielleicht haben die Cavs dann einfach gesagt, okay, das ist das so ein bisschen, wir setzen ein bisschen mehr Fokus darauf, einfach weil das irgendwie so klar fehlt. Und wenn du sagst, wie gesagt, wir können ihn uns mal anschauen. Eben genau, ich meine, Sexton steht die Verlängerung im Sommer an. War ja auch nicht ganz optimal immer. Mal gucken, ob wir dann wirklich mit Sexton verlängern wollen, ob wir dann vielleicht nicht so unter Zugzwang stehen, ob wir vielleicht dann Sexton ja noch in einem Sign-and-Trade irgendwie vielleicht involvieren können, wie auch immer. Also dass du da halt dann, dass sie da so ein bisschen in der Hinsicht mehr Spielraum haben und deshalb vielleicht auch bereit waren, Draft-Spielraum irgendwie zu opfern. Weil, wie gesagt, ihr eigener Pick, klar, du kannst dann immer noch mal einen Trade einfädeln, aber ihr eigener Pick wird dieses Jahr nicht wahnsinnig gut sein. Und dann bist du wieder an dem Punkt, der Draft ist nicht so wahnsinnig gut, keine Ahnung. Ich habe irgendwie was ganz Interessantes, einen ganz interessanten Satz gelesen, also im Zusammenhang mit dem Trade. Dann so, perfekt ist der Feind von sehr gut. Hm. Also, dass man immer so nach diesem perfekten Fit ist und sagt, ja, aber das passt ja nicht ganz und das passt ja nicht ganz und dann vielleicht mal sehr gut irgendwie fallen lässt. Ob LeVert wirklich sehr gut zu den Cavs passt, weiß ich nicht. Aber ich finde es so also er hat natürlich seine Schwächen, du hast sie schon angesprochen und das kann natürlich zu Problemen führen. Aber wie gesagt, vielleicht funktioniert das in einem Team, das seine Stärken auf jeden Fall braucht und das drumherum schon gut funktioniert. Vielleicht kann man sie dann so ein bisschen kaschieren. Und die Frage ist halt auch, was wäre es besser gewesen, wenn sie nichts gemacht hätten? Weil natürlich können wir jetzt sagen, ja, die sind noch jung, ne? Mobley, Rookie, Garland noch nicht lange in der Liga, Allen ist auch noch nicht wahnsinnig alt, da ist noch irgendwie so viel Potenzial da, aber diese Saison läuft halt richtig gut.
Ja.
Und
der Osten ist halt vogelwild.
Ja, er ist wirklich vogelwild. Ich habe mit Schrecken festgestellt, dass die Bulls nur noch 3 Spiele vom Play-In entfernt sind.
Ja, ich meine, wir haben vor der Saison eine Wette auf, wer holt mehr Siege, Boston oder Chicago auch abgeschlossen. Sie ist noch nicht ganz weg. Also
ja, Grayson Allen zahlt dann meinen Anteil, sollte ich verlieren.
Du schuldest mir ja schon die eine oder andere Sache, die immer noch nicht da ist.
Ja, ne? Boah, krass, diese Faxendose.
hat sich über die Jahre schon einiges angesammelt.
Das stimmt. Irgendwann kommt der Tag.
Bin gespannt.
Irgendwann kommt der Tag. Aber wie gesagt, wenn sie jetzt nichts gemacht hätten, wenn sie sagten, boah, nee, ist uns zu viel Draftkapital, das wir abgeben, und dann kommst du irgendwie, dann schauen wir im Playoff-Spiel der Cavs und auf einmal ist irgendwie Garland, hat nicht den besten Tag oder ist abgemeldet, die Großen bekommen den Ball nicht wirklich, und so, ja, hätten sie mal irgendwie was gemacht Richtung Creation. Also sie haben ja, finde ich, einen wirklich Need, zumindest potenziell gefüllt, den sie haben, und haben dann vielleicht haben sie ein bisschen mehr abgegeben, als wir jetzt erwartet hätten, aber es ist natürlich, wir sprechen natürlich auch theoretisch, ich meine, die Pacers verschenken ihre Spieler ja auch ungern, also von daher, oder generell andere Teams. Also man,
klar.
Na, also was lag auf dem Tisch, was gab es für Möglichkeiten? Und für mich ist es jetzt so, ja, ich sehe jetzt LeVert auch nicht als perfekt an. Ich habe auch, als das Gerücht aufkam, habe ich mir auch gedacht, ich bin auch direkt so bei diesen Schwächen halt irgendwie hängen geblieben. So, okay, irgendwie so ein bisschen Ballstopper, nicht der beste Passer, nicht der sicherste Schütze oder nicht der verlässlichste Schütze. Aber er, wie du sagst, also er hat halt schon sehr, sehr viel drauf, was der Offense der Cavs helfen kann. Und wenn du diese Möglichkeit hast, kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass sie es machen. Zumal er ja auch irgendwie, habe ich dann gelesen, dieses Jahr viel mehr als Pick-and-Roll-Ball-Händler genutzt wurde und da gerade mit einem guten Rollman irgendwie gut harmoniert hat. Und dann bist du halt auch wieder bei Jared Allen, mit dem er ja in Brooklyn eigentlich schon gut zusammengespielt hat. Also,
ja. Ne? Ja, stimmt schon. Und Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass er gerade so in den Minuten, wo Garland mal auf der Bank ist, auch wertvoll wird, weil da hatten wir auch bei der Bandwagon-Folge drüber gesprochen, dass dieses On-Off-Differential von Garland halt völlig gestört ist, weil sie einfach, sobald er auf die Bank geht, häufig keinen wirklichen dynamischen Creator haben. Und also ich weiß nicht, ob sie LeVert vielleicht sogar von der Bank bringen oder halt, ich schätze, dass sie ihn nicht von der Bank bringen, aber dass sie halt relativ viel staggern werden, damit halt einer von beiden da ist. Und da wird er wahrscheinlich auch relativ viele Plays laufen können und so. Und also natürlich, also wie du schon gesagt hast, wäre immer geiler, wenn es perfekt ist, wenn er ein 40-prozentiger Dreierschütze dazu auch noch wäre. Wahrscheinlich gab es den Spieler nicht, also gab es ihn nicht für Cleveland, der alles abdeckt. Und er deckt immerhin einiges ab, was ihnen fehlt. So kann man das, finde ich, sehen. Und kurzfristig, glaube ich, in dieser Saison können sie damit halt vielleicht noch ein bisschen mehr anrichten, als sie das eh schon konnten.
Ja, sie haben zumindest, finde ich, mehr Möglichkeiten, diese Saison für sich zu maximieren, die ja also wahrscheinlich auch für sie überraschend gut läuft und dann aber gleichzeitig sich nicht alles zu verbauen. Und ich meine, das ist halt auch so das Ding für so ein Front Office. Also ich meine, du musst halt so quasi im Jetzt denken und darfst halt so die Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Und da, keine Ahnung, ich finde immer so, wow, sie geben Draftpick ab, das ist ja immer dann immer alle
Alarmglocken schrillen. Ich weiß, du hast Draftpicks.
Nein, aber ich finde halt, das wird immer so, also ich finde es schon immer krass, wenn jetzt ein Team, wie gesagt, ein Team hat einen klaren Need, also das so, dass du erkennst, das sogar ich erkenne, wenn ich das Team anschaue, ja. Und dann macht dieses Team etwas, um diesen Need zu füllen. Findet zwar nicht den perfekten Spieler, aber wo gibt es den perfekten Spieler, den du noch dazu, also für den perfekten Spieler wollen vielleicht auch halbperfekte, sollen vielleicht auch halbperfekte Spieler oder Picks zurückkommen. Finden einen Spieler, der zumindest das Potenzial hat, diese Lücke zu füllen, und dann sagen wir, aber da ist ein Draftpick dabei. Ja, keine Ahnung, umsonst gibt's halt nichts. Also es ist halt irgendwie, also irgendwo.
Außer für die Clippers.
Außer für die Clippers, genau. Das ist dann nur, wenn, also weil Damian Lillard der ja gesagt hat. Aber aber verstehst du, was ich meine? Deswegen, ich verstehe das alles und ich weiß auch, ja, keine Ahnung, dass es dumm laufen kann. Aber es ist halt irgendwie auch im Endeffekt eine Entscheidung, die ein Front Office dann trifft. Okay, das ist jetzt, Stand jetzt, so, wir wollen jetzt dieses Ding haben, und dann müssen wir es halt abgeben, diesen Draftpick. Und ja.
Ich finde es auch okay. Also, ich finde es ist ein relativ hoher Preis, aber es ist trotzdem okay. Also,
ja.
Kann man schon machen.
Genau. Ja, und ich meine, ein Team mit Evan Mobley und Darius Garland schmeißt seine Zukunft nicht so schnell weg. Ich glaube, die Zukunft sieht jetzt nicht so schlecht aus. Also.
Das glaube ich definitiv auch, ja. Dann aber vielleicht noch ganz kurz aus Sicht der Pacers, weil, also, man kann es ja auch so drehen. Die haben ja eigentlich einen guten Preis rausgeholt für einen Spieler, den sie nicht behalten wollten.
Wenn man pickgeil ist, kann man das so sagen.
Nein, ich sehe schon, wir kommen demnächst wieder auf Nikola Vucevic zu sprechen.
Okay, ich dachte, wir hätten es vorher abgehandelt, bevor wir auch angefangen haben aufzunehmen. Ich dachte, da wären die Nikola-Tiefschläge schon gekommen. Aber
ja. Und zwar, da nehme ich euch jetzt mit hinter die Kulissen. Die Tiefschläge kamen alle von Max.
Wie? Von mir?
Ja. Ist abgeschlossen mit ihm. Ist okay.
Das hättest du immer gern. Aber sagen wir mal so, es wird komplizierter. Vielleicht kann ich so sagen. Also es ist, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber wir waren bei den Pacers. Ja, ich meine, klar, wenn du natürlich, du sagst ja, also ein Pick ist ja auch nicht nichts. Also ganz im Gegenteil. Also natürlich, wenn du gerade als Team, das irgendwie so ein bisschen Richtung Rebuild gehen will, wenn du dann, wie du sagst, für den Spieler, den du eigentlich, bei dem du bereit bist, ihn abzugeben, dann noch einen First-Rounder rausholen kannst und zwei Second-Rounder, ist ja wunderbar. Ansonsten muss ich sagen, wie gesagt, ich beschäftige mich einfach wahnsinnig wenig mit den Pacers, um da jetzt irgendwie noch mehr ins Detail gehen zu können.
Macht doch nicht viel Spaß. Also ich bin gespannt, was und ob noch folgt. Aber das können wir im Prinzip auch als Überleitung für meinen letzten und einzigen Curveball des Tages bringen.
Oh.
Wer ist der beste Spieler, der getradet wird, bis wir am Freitag wieder miteinander sprechen?
Beste Spieler, der getradet wird. Realistisch gesehen.
Einfach, muss gar nicht realistisch sein. Einfach.
Also aber mein Tipp.
Ja, einfach nur deine Prognose.
Nikola Vucevic.
Für wen?
Das weiß ich noch nicht.
Okay.
Für Miles Turner. Und
aber dann ist ja Vucevic nicht der beste Spieler, der getradet wird. Galaxy Brain.
Krass. Nee, vielleicht ist der Beal-Deal jetzt soweit. Vielleicht ist es das.
Fände ich auch spannend. Ich glaube aber, es wird CJ McCollum sein.
Ja, stimmt. Den hatte ich jetzt gerade tatsächlich. Also, das ist immer bei mir so eine Frage gestellt. Manchmal schaltet sich mein Kopfkurs aus. Das war jetzt, deswegen habe ich auch an CJ McCollum nicht gedacht. Aber der ist wahrscheinlich die realistischere Variante.
Ja, also ich weiß nicht. Da ist ein Trade, glaube ich, relativ wahrscheinlich. Und so bei den großen Namen irgendwie. Es ist ja überall was dran. Es ist überall auch sinnvoll, dass drüber gesprochen wird, glaube ich. Es ist logisch, dass es da Verhandlungen gibt und so. Aber dass wirklich was passiert, sowohl bei Beal als auch bei Simmons und Co., würde es mich wundern. Letztendlich.
Meinst du, dass Richtung John Collins was passiert?
Eigentlich nicht, weil Atlanta jetzt ja wieder vernünftig spielt. Und irgendwie brauchen die einmal pro Saison anscheinend so eine Art Team-Exorzismus und dann irgendwann läuft es wieder besser. Ich verstehe nicht, warum sie diese Dynamik haben, aber ich bin ja auch ich hatte es ja auch in letzter Zeit sehr irritiert, warum immer Collins dann derjenige ist, der irgendwie gehen soll, weil ich finde, der hat ziemlich wertvolles Skillset, der hat einen Vertrag, der echt okay ist und ist vor allem auch langfristig unter Vertrag eigentlich und vor allem entwickelt er sich weiter. Es ist jetzt nicht so, dass der stagniert, sondern der wird ja eigentlich von Jahr zu Jahr jetzt nicht unbedingt ein er macht jetzt nicht unbedingt immer mehr Punkte, seine Zahlen reflektieren es nicht immer, aber er wird halt meiner Meinung nach ein kompletterer Basketballspieler. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, was ich haben will. Deswegen wundert es mich immer, wenn er dann derjenige ist, der in Gerüchten auftaucht. Aber nee, ich glaube nicht, dass die Hawks ihn traden.
Auch nicht gegen Tony Bradley und Nikola Vucevic.
Ach, hör auf. Die haben eh schon zu viele Big Men. Mit Capello und Okongwu. Und Capella können sie nicht traden.
Das stimmt. Was hältst du denn von dem, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss, weil du ja die Celtics auch noch kurz angesprochen hast, diese Smart Bogdanovic-Sache, also mal unabhängig davon, ob das realistisch ist, ob da was durchgehen können, aber fändest du es interessant? Ich meine, ich weiß, Marcus Smart und so, aber...
Ist nah an meinem Herzen. Nee, ja. Also die Celtics sind im Moment das beste Team der Liga und da sollten sie nichts dran verändern.
Klar, jetzt bist du jetzt derjenige, der irgendwie seinen Kopf in den Wolken trägt, oder?
Ich meine, da sehen wir jetzt ja mal, wie das so ist, dass die Sachen, die Anfang der Saison passieren, einfach viel mehr Stellenwert einnehmen bei den Leuten, als das, was dann während der Saison passiert, obwohl es ja auch nur die gleichen Siege sind. Aber wenn deine Buletten, ne, was sie ja, glaube ich, sogar getan haben, über die ersten 5 Wochen das beste Net-Rating, die beste Defense, also mit ganz, ganz großem Abstand und jede Menge Siege eingefahren beziehungsweise aufgelegt hätten, würdest du ja hier Jubelstürme veranstalten. Ne? Und ich würde sagen, Max, du hast recht, ich gönn's dir, alles gut, die Buletten, ja. ich gönn's ihnen. Ne? Die Celtics machen das ja jetzt auch seit 5, 6 Wochen. Da können wir dann ja auch mal sagen, ja, hier, das ist zwar mitten während der Saison, aber eigentlich ziemlich nice. Beste Defense der Liga. Ist nicht schlecht.
Ich freue mich für dich.
Es läuft also im Moment. Also nein, da brauchen wir jetzt keinen Bogdanovic reinholen.
Du möchtest keinen Bogdanovic reinholen, um noch mehr...
Was ich aber super interessant finde, ist jetzt das neue Gerücht, dass Schröder zu den Bucks für eventuell Donte DiVincenzo eine Möglichkeit ist, weil das, ich dachte mir schon, dass DiVincenzo vielleicht ein bisschen über ist bei den Bucks, also einfach, weil sie deinen besten Freund Grayson Allen plus Pat Connaughton ja auch noch haben und nicht alle bezahlen können, weil DiVincenzos Vertrag ist, glaube ich, Restricted Free Agent, aber der so vom Skillset, wenn er sich halt wieder richtig erholt nach seiner Verletzung, könnte ich mir in Boston schon ganz gut vorstellen. Und ich hatte mich irgendwie schon fast damit so ein bisschen abgefunden, dass man Schröder einfach nur für einen Zweitrunden-Pick quasi ohne ganz großen Gegenwert verliert. Und das wäre aber meiner Meinung nach, also hätte wesentlich mehr Upside für Boston, als ich mir gedacht hätte.
Aber irgendwie, für mich macht es so ein bisschen unrealistisch. Unrealistischer. Also klar, du sagst so, DiVincenzo brauchen die Bucks nicht unbedingt, aber brauchen sie dann Schröder? Also er hat natürlich ein anderes Skillset als DiVincenzo.
Ja, sie haben keinen, also das Thema Drive ist halt, glaube ich, ein bisschen was ihnen abgeht. So, und Schröder passt da wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt perfekt rein, aber so ein bisschen weiterhelfen könnte er ihnen, glaube ich, schon.
Ja, okay.
Aber ich nehme auch an, dass sie, wenn sie DiVincenzo abgeben würden, dass sie dafür noch mehr dann zurückfordern wollten. Also, keine Ahnung, Grant Williams oder Nate Mief oder noch irgendjemanden.
Ja.
We will see.
Hauptsache, die Bulls bekommen irgendwelche Big Men, dann bin ich zufrieden.
Hauptsache, die Celtics behalten die Jays und Robert Williams, das ist mir das Wichtigste.
Ja, ist doch schon mal ein solides Ding. Wobei, DeMar DeRozan hat es ja auch richtig gesagt, wir haben Lonzo Ball, wir haben Alex Caruso, wir haben eigentlich Patrick Williams. Sind auch schon solide Neuzugänge.
Ja, Patrick Williams dabei als einen der Young Stars in this League bezeichnet. Da dachte ich, okay, fahr's mal eine Stufe runter.
womit er absolut recht hat. Und nur weil Patrick Williams das dieses Jahr nicht unter Beweis stellen kann, bedeutet es nicht, dass es nicht absolut und zu 100% unumstößlich der Wahrheit entspricht.
Ich finde es gut, dass alle Wege am Ende zu Patrick Williams zurückführen. Damit bis Freitag.
Damit bis Freitag, genau. Schönen Dank, auch schön. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und Lust haben, öfter zuzuhören und noch dazu eventuell eine Push-Nachricht zu bekommen, wenn es eine neue Folge gibt, brutal, weil ne, so zum Beispiel an einem Dienstag, dann könnt ihr uns gern abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auch gerne auf Twitter und Instagram, schreibt uns da gerne an und schaut natürlich gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Seid gespannt auf die Trade Deadline und dann hören wir uns hoffentlich am Freitag wieder. Bis dahin, reingehauen.